Der Weltkrieg fand nach 1945 ohne Pause seine Fortsetzung. Nahezu überall musste die Freiheit nun gegen den aggressiv expandierenden Kommunismus verteidigt werden. Dazu wurde der Feind enthumanisiert. Mord, Terroranschläge, alles, was zur Schwächung des Feindes beitragen konnte, war erlaubt. Die Voraussetzungen dafür hatte Präsident Harry Truman schon im Juni 1948 mit der Direktive NSC 10-2 geschaffen, in der er den Geheimdiensten, den Militärs und dem Außenministerium praktisch freie Hand in der geheimen Kriegsführung erteilt hatte. In diesem Kampf degenerierten die so gerne hervorgehobenen westlichen Werte Demokratie, Freiheit, freie Wahlen oder Rechtsstaatlichkeit zu wenig mehr als propagandistischen Aushängeschildern, wie ein amerikanischer Politiker einmal einem uneinsichtigen Botschafter in Washington verdeutlichte. Dabei wurden nicht nur kommunistische, sondern auch neutrale Regierungen, die in der Bewegung der Blockfreien einen dritten Weg gehen und sich keinem der beiden Machtblöcke anschließen wollten, als Feind angesehen. Die USA nannten alles kommunistisch, jeden Ausdruck von Nationalismus oder wirtschaftlicher Unabhängigkeit, jeden Wunsch nach sozialem Fortschritt. Jede intellektuelle Neugier und jedes Interesse für fortschrittliche, liberale Reformen, klagte Guatemalas Außenminister 1954. Wie Rom vor 2000 Jahren, so wurden die USA nun zum Führer einer weltweiten antirevolutionären Bewegung zur Verteidigung eigener Interessen, warf Arnold Toynbee, britischer Historiker und Autor einer 12-bändigen Study of History, Washington 1960 in einer Reihe von Vorlesungen vor. Die USA bekämpften jede Revolution und alle revolutionären Bewegungen in aller Welt. Heute sind zu diesem Zweck nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums über 369.000 seiner 1.479.000 Soldaten in mehr als 150 Ländern stationiert. Sie werden unterstützt von Diplomaten, Agenten und zahlreichen Stiftungen. Die Methoden waren gelegentlich verschieden, doch das Ziel, die Welt zu dominieren, blieb immer das gleiche. Mal wurden Staaten, so etwa Deutschland nach dem Krieg, mit großzügiger Wiederaufbauhilfe, die John F. Kennedys UN-Botschafter Adlai Stevenson einmal als die Fesseln aus goldenen Ketten bezeichnete, in dankbare Satelliten verwandelt. Wo dies nicht funktionierte, führte Washington seine militärische Macht ins Feld. 1945 bis 2000. Australien, Europa, Kanada, Lateinamerika, USA. Nach 1945 öffneten die westlichen Geheimdienste tausenden Kriegsverbrechern die Grenzen und Tore ihrer Länder. Man habe ein Arrangement mit dem Vatikan und Argentinien ausgearbeitet, mit dem jugoslawischen Kollaborateuren geholfen wird, nach Argentinien auszuwandern, berichtete zum Beispiel der US-Botschafter in Belgrad, John Cabot, am 29. Mai 1947 seinem Vorgesetzten, Außenminister George Marshall. Unter dem Decknamen Operation Haddock Boathill organisierten Alan Dulles, der spätere CIA-Direktor, und das American Counterintelligence Corps, CIC, in Zusammenarbeit mit dem Vatikan und dessen ausgewiesenen Nazischmugglern, darunter der österreichische Bischof Alois Hudal, der ukrainische Erzbischof Ivan Buko, Kardinal Ildefonso Schuster, der Pater und Theologieprofessor Kronoslav Draganovic oder Pater Josip Bujanovic, Fluchtrouten, Rattenlinien, wie das im Geheimdienstjargon heißt, auf der Tausende dieser Kopfschmerzen in ihre neue Heimat in Australien, Kanada, den USA oder Südamerika gebracht wurden. Zu ihnen gehörten etwa Klaus Barbie oder die gesamte Regierung von Ante Pavelic, dem Gründer der kroatischen Ustascha. Für das Arrangement einer Flucht auf der Rattenlinie bezahlten Dulles Organisationen dem Vatikan 1000 Dollar. Über 60-Jährige waren etwas teurer. Auf Kinder gab's 50% Preisnachlass. Den Erste-Klasse-Preis, der für die VIP-Behandlung prominenter Flüchtlinge wie etwa Pavelic erhoben wurde, setzten die frommen Kirchenmänner auf 1.400 Dollar fest. Etliche Kriegsverbrecher wie der Ungar Ferenc Vajta, der für zahlreiche Massenhinrichtungen verantwortlich war, fanden zeitweilig sogar Unterschlupf in Castel Gandolfo, der Sommerresidenz des Papstes. 10.000